Ich begrüße Sie zur September-Ausgabe der Talk Noir. Mit dem Jahr 1974 begrüßen wir Alan Parks und seinen Detective Harry McCoy in unserem Verlag. In den Apriltoten wird Glasgow von einer Reihe Bombenanschläge überzogen. Vor dem Hintergrund der wachsenden Spannungen zwischen Großbritannien und der IRA ist auch nach Schottland der Terror gekommen. Nur manchmal geht auch etwas daneben und ein vermeintlicher Bombenbauer sprengt sich selbst in die Luft. McCoy war an die Wand hinten zurückgewichen, zählte seine Atemzüge und konnte eine Ohnmacht nur mit Mühe unterdrücken. Er bekam gerade so noch ein Nicken hin, hielt sich erneut das Taschentuch vor die Nase, versuchte möglichst den Rostbeef-Gestank nicht einzuatmen. Er sah sich im Raum um. Sorgsam bemüht, an den sterblichen Überresten des ehemaligen Bewohners vorbeizugucken. Die Wohnung sah aus wie jede andere in den Woodlands. Verblichene Tapete, ein kleiner Gaskocher, ein eingesunkener Sessel, Wasserflecken an der Decke und an den Wänden. Warum sollte jemand eine Bruchbude wie diese hier in die Luft jagen? »Ich gehe kurz ans Fenster, frische Luft schnappen«, sagte McCoy und schob sich an der Wand entlang. An der großen Öffnung angekommen, die als ein Fenster war, streckte er den Kopf hinaus. »Was für eine Schweinerei«, sagte Otti. »Im Putz über dem Kamin stecken Schädelsplitter.« »Ach«, erwiderte McCoy, den Blick entschieden auf die versammelten Schaulustigen unten auf der Straße gerichtet. Er versuchte sich möglichst nicht vorzustellen, wie in der Wand steckende Schädelsplitter aussahen. »Ich hab gedacht, du hast den Scheiß inzwischen überwunden«, sagte Worty. »Habe ich auch gedacht«, erwiderte McCoy. »Hör mal, ich gebe mich umsehen. Vielleicht finde ich was mit deinem Namen drauf, hm?« Worty schüttelte den Kopf, während McCoy sich langsam durch den Flur ins Schlafzimmer verzog. Der Raum war unversehrt. Hier hatte die Explosion nicht viel angerichtet. Dem Aussehen nach hatte die Tür gebrannt und war mit Wasser gelöscht worden, aber das war's auch schon. Ein ungemachtes Einzelbett, ein geöffneter Schlafsack. Auf einer kleinen Kommode stand ein Aschenbecher, der Melody Maker lag daneben. Dazu ein Black Sabbath Poster an der Wand und ein paar Bilder von Ferraris über dem Bett. Allem Anschein nach hatte hier ein junger Mann gelebt. Er zog die Kommodenschubladen auf. Das übliche Durcheinander, an Unterhosen und Socken, ein Pornoheft unter einem Stapel T-Shirts. Kaum Aufschlussreiches und nichts mit einem Namen. Er zog eine weitere Schublade auf. Ein Pulli, eine Jeans, ein paar zusammengelegte Hemden. Er schob die Schublade wieder zu und ging zum Fenster. Die Scheibe war herausgesprungen und McCoy nahm ein paar Züge frische Luft. Unten schob sich ein schwarz-weißer Polizeiwagen durch die Menge zwischen den abgestellten Feuerwehrautos. Er hielt so nah wie möglich vor dem Wohnblock. Dann stieg Huey Fortz hinten aus, strich sein Sakko glatt, streckte sich. McCoy konnte sich nicht verdenken, nicht ganz einfach, sich bei einer Größe von 1,93 auf dem Rücksitz eines Viva zu zwingen. Fortz blickte zur Wohnung hinauf, sah McCoy und winkte. McCoy rief ins andere Zimmer. »Fortz ist da.« Dann setzte er sich kurz aufs Bett. Es roch muffig, der Kissenbezug glänzte vor Pomade. Er wusste nicht so genau, wonach er suchte. In dem Zimmer hier sah es aus wie in jeder x-beliebigen Mietwohnung. Sein Blick fiel auf einen Koffer neben der Kommode. Er hielt ihn aufs Bett und öffnete ihn. Einige weitere Klamotten lagen darin, drei Hemden mit geknöpften Kragen, eine Krawatte, Baseball, Schuhe. Er klappte den Koffer zu, stellte ihn zurück, ging wieder ins Wohnzimmer und bezog erneut Stellung am Fenster. »Meinst du, die kommen an seiner Brieftasche?«, fragte McCoy. Morty betrachtete die verkohlte Leiche, atmete durch die Zähne ein. »Das möchte ich bezweifeln. So wie der aussieht, war die Hitze so groß, dass seine Brieftasche vollständig verbrannt ist.« »Wahrscheinlich«, erwiderte McCoy. »Dann überlassen wir es lieber Gilroy, sie zu suchen.« Ein breiter Belfast-Akzent donnerte in den Raum. »Wie habt ihr den denn hier hochgekriegt?« Sie drehten sich um und sahen Hughie Fortz. Er füllte den Türrahmen völlig aus. »War nicht leicht«, erwiderte Brotti. »Kannst du mir glauben.« In der Übersetzung von Conny Lösch ist dies nicht das einzige Problem, dem sich McCoy stellen muss. Andrew Stewart, ein ehemaliger Marine, bittet ihn um Hilfe, weil sein Sohn Donny unerlaubt von einer Militärbasis verschwunden ist. Und dann wäre da auch noch Cooper, McCoys Jugendfreund, der aus dem Gefängnis entlassen wird und bei einem gemeinsamen Essen von Dixon angegriffen wird, der eine alte Rechnung mit ihm begleichen will. Wir haben uns nur ein paar Gedanken über Stuarts verschollenen Sohn gemacht. Cooper beugte sich vor, sah Stuart an. Hör mal, alter Freund, wir finden ihn. McCoy ist ein guter Polizist und ich habe Kontakt in der ganzen Stadt. Kontakt auf der anderen Seite, wenn du verstehst, was ich meine. Wir werden ihn finden. Stuart nickte, hob sein Glas. Auf Sie beide. Gott weiß, was ich ohne euch täte. Sie stießen mit den Gläsern an und Cooper kippte den Inhalt auf einmal runter. Und, sagte er, taugen meine Kämpfer was oder verschwende ich mein Geld? Nicht vollständig, sagte Stuart. Einer könnte wirklich was reißen, das Mittelgewicht mit den schwarzen Haaren. Ich muss ihn aber in einer richtigen Kampfsituation sehen. Sparring bleibt Sparring. Es kommt darauf an, wie er sich im Ring verhält. Dann sehen wir, ob du einen Sieger in der Angel hast. Das will ich verdammt noch mal hoffen, sagte Cooper. Bezahlt habe ich jedenfalls genug für ihn. Die Jungs, die wir heute Abend gesehen haben, sind das alle? Fragte Stuart. Gibt's hier noch mehr Talente? Stuart und Cooper unterhielten sich weiter, aber McCoy hörte nicht mehr zu. Irgendetwas war anders. Das allgemeine Geklapper war vererbt. Es wurde nicht mehr geredet. Plötzlich herrschte Stille. Er blickte auf und wusste warum. James C. Dixon kam mit langen blonden Haaren und einem knöchellangen Ledermantel schnellen Schrittes quer durch das Restaurant auf Cooper zugeschossen. »Stevie, Achtung!« schrie McCoy. Mehr brachte er nicht heraus, dann war James C. Dixon schon direkt hinter Cooper, ein aufgeklapptes Rasiermesser in der Hand. Er machte eine Bewegung auf Cooper zu, doch der drehte sich gerade noch rechtzeitig weg, sodass ihn die Klinge nur am Arm und nicht im Gesicht erwischte. Cooper sprang sofort auf, packte das Steakmesser vom Tisch und drehte sich zu Dixon um, holte mit dem Messer nach ihm aus. Dixon sprang einen Satz rückwärts, drehte sich und attackierte Cooper erneut mit dem Rasiermesser. Es war, als würde sich alles in Zeitlupe abspielen. McCoy sah die erschrockenen Mienen der Restaurantgäste und den Hass in Dixons Gesicht. Stuart blieb der Mund vor Staunen offen stehen und wieder erwischte Dixon Cooper mit dem Rasiermesser am Arm. Cooper schrie, du Wichser, und packte Dixon am Handgelenk. Schaffte es, ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Dixon versuchte, sich aus Coopers Griff zu befreien, stolperte aber über ein Stuhlbein und fiel. Cooper trat schnell auf die Hand mit dem Rasiermesser. Dixon brüllte und ließ los. Cooper kniete sich über ihn, nahm das Messer und wollte es Dixon gerade quer über das Gesicht ziehen, als McCoy um den Tisch rannte und Cooper von Dixon stieß. Cooper ging zu Boden. McCoy fiel auf ihn. Mehr brauchte Dixon nicht. Er sprang auf und rannte zur Tür, warf unterwegs noch einen Dessertwagen und den Kellner um, der ihn schob. Er riss die Tür auf und war verschwunden. Ein paar Sekunden lang herrschte Stille. Dann setzten Rufe und Geschrei ein. Cooper beschimpfte McCoy. Und Stuart fragte beide, ob alles in Ordnung sei. McCoy streckte Cooper eine Hand hin, um ihm aufzuhelfen. Auf seinem Hemd und seiner Jeans war überall Blut. Er bemühte sich, möglichst nicht hinzusehen. Wie aus dem Nichts heraus tauchte der Oberkellner auf und fragte, ob jemand verletzt sei. Dann kündigte er an, er wolle umgehend die Polizei verständigen. McCoy zog seine Brieftasche heraus, zeigte seinen Dienstausweis und erklärte, alles sei in Ordnung. Der Oberkellner nickte, rief etwas Richtung Küche, woraufhin die anderen Kellner herbeieilten und das Chaos beseitigten. Es klang ihnen schneller als gedacht, dafür zu sorgen, dass alles wieder ganz normal aussah. Der Oberkellner schlug ein paar Mal mit einem Messer an ein Glas, um die Aufmerksamkeit aller zu bekommen. Meine Damen und Herren, ich kann mich für die Unannehmlichkeiten heute Abend nur entschuldigen. Um möglichst rasch zur Normalität zurückzukehren, erhalten Sie jeder einen Whisky aufs Haus. Vielen Dank. In einer Kirche zerstört eine Bombe einen Altar und McCoy versucht, eine Stadt zu retten, in der die schottische nationalistische Bewegung von der britischen Special Branch für ihre eigenen Zwecke ausgenutzt wird. Der Roman war shortlisted für den McIlvany Prize 2021.